Ich bin jetzt schon gespannt auf die Reaktion zu meinem heutigen Podcast. Ich vermute, dass mir aus bestimmten Kreisen das ja sehr beliebte Argument der Neiddebatte um die Ohren fliegen wird. Denn ich spreche mit meinem heutigen Gast über Reichtum, genau über toxischen Reichtum und wie dieser unsere Demokratie gefährdet.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und mein heutiger Gast war auch mal toxisch reich, nachdem er seine Unternehmensanteile verkauft hatte. Allerdings hat er dann gut 90% davon weggegeben und man kann wohl sagen, dass er damit in gewisser Weise auch ein Experte ist für dieses Thema, denn er kennt ja jetzt alle Seiten. Aus diesem Grund freue ich mich besonders, dass heute Sebastian Klein mein Gast ist. Er war Mitgründer von Blinkist und führt heute das Medienunternehmen Neue Narrative. Gerade aktuell ist sein Buch Toxisch reich, warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet, erschienen. Und da werden wir uns jetzt mal reinstürzen. Hallo Sebastian, schön, dass du heute mein Gast bist. Ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt auf das Gespräch.
Hallo Jürgen, freut mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, du hast ja von deinem Vermögen, habe ich ja gerade schon gesagt, das wohl mal über 50 Millionen Euro betrug. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Gerade mal 500.000 Euro behalten. Ein Milliardär wird jetzt sagen, ach prima, damit kann ich ja mal eben meine Yacht auftanken. Wie kannst du von so wenig Geld überhaupt leben?
Also ich muss es korrigieren, weil 50 Millionen hatte ich nie. Es waren eher so bisschen über 5 Millionen. Also das.
Ah, okay. Genau, dann das, war da mal eine falsche Zahl irgendwo, die ich gelesen habe.
Ja, das haben auch... Genau, weil es hieß dann immer in den Medien, Blinkist wurde für 200 Millionen verkauft. Dann dachten viele Leute, auch er hatte bestimmt 200 Millionen oder ein Viertel davon, weil es waren ja 4 Gründer. Aber es ist natürlich so, dass bei so einem Unternehmen auch sehr viele Investoren dann mit drin sind, die dann auch im Falle von Blinkist hat denen schon der größte Teil des Unternehmens gehört. Deswegen war es nicht ganz so viel. Und daher auch die 90%. Ich habe für 10% von gut 5 Millionen behalten. Also das ist dann eben eine gute halbe Million. Mhm. Und ich finde, dass das nicht so wenig Geld ist. Es ist ja immer sehr subjektiv. Also ich lebe in Berlin. Das ist jetzt nicht, also inzwischen eine relativ teure Stadt geworden, aber natürlich kein Vergleich zu New York oder Zürich. Ich fühle mich auch noch relativ jung, habe auch das Gefühl, ich kann mit meiner Arbeit viel gutes Geld auch für sinnvolle Arbeit verdienen. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr gebraucht, um mich sicher und reich genug zu fühlen.
Du hast ja so aus dem Grundgesetz, ne, Artikel 14 Absatz 2, das damit ziemlich ernst genommen. Ne? Das sagt ja, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. In deinem Buch beschreibst du jetzt allerdings, dass wir in Deutschland hier dann doch eine enorme Schieflage haben, was diesen Artikel des Grundgesetzes angeht. Es geht ja gerade um Ungleichheit. Was ist dir da besonders aufgefallen oder wie bist du dann so auf das Thema gekommen?
Na, ich sag immer, ich hatte im Grunde zwei parallele Entwicklungen. Ich bin selber immer reicher geworden. Ich bin ja nicht so auf einen Schlag von Null auf Millionen gesprungen, sondern ich hatte, nachdem ich bei Blinkist operativ ausgestiegen bin, was 2016 war, habe ich dann in den nächsten Jahren mehrfach schon Anteile verkauft und bin dann so bis, also quasi von Null auf ein paar hunderttausend Euro, dann auf eine Million. Und dann kam dieser Verkauf gesprungen. Und ich habe an mir erstens gemerkt, was es mit mir macht, jetzt immer reicher zu werden, und fand das im ersten Schritt positiv, das Gefühl von Sicherheit, und dann irgendwann aber nicht mehr so positiv, weil ich mich zu viel mit Geld beschäftigt habe und auch gemerkt habe, dass das einen Einfluss auf mich hat, den ich jetzt nicht so angenehm fand. Und ich habe mich dann eben parallel auch immer mehr mit dieser Entwicklung der steigenden Ungleichheit beschäftigt und hatte dann das Gefühl, ich bin Teil eines Problems, das ich für ein sehr großes und auch sehr unterschätztes Problem in unserer Gesellschaft halte, nämlich diese viel bemühte Schere, also die Spaltung der Gesellschaft durch die zunehmende Ungleichheit.
Es ist ja eigentlich tatsächlich interessant. In Deutschland spielen ja jetzt Millionen Menschen jede Woche Lotto in der Hoffnung, eben endlich Millionär zu werden, um dann sorgenfreies Leben führen zu können. Und du gibst die ganze Kohle einfach so weg. Das ist ja schon spannend. Wahrscheinlich denken ja auch viele, ein bisschen bekloppt ist er schon, oder? Oder wie war so auch die Reaktion in deinem Umfeld, als du davon erzählt hast?
Also bekloppt hat mich, glaube ich, bisher noch niemand genannt. Vielleicht haben Leute sich das gedacht und nicht ausgesprochen, keine Ahnung.
Aber jetzt nur mal so in die Tüte gesprochen.
Ja, klar, verstehe ich total. Also ich bin ja immer noch wahnsinnig privilegiert und fühle mich auch in der Position, wo ich jederzeit wieder Millionär werden kann und das wahrscheinlich auch werde, wenn ich ein bisschen was dafür tue. Also ich zähle mich immer noch zu dem absolut privilegiertesten Teil der Bevölkerung. Und ich hatte halt das Gefühl, also ich sag mal so, dieses Geld zu behalten für Konsum und meine eigene Gier und meine Bedürfnisse einzusetzen, hätte ich das Gefühl gehabt, okay, wozu führt das denn? In 20, 30 Jahren sind wir dann eine Gesellschaft, wo die Reichsten immer reicher werden, die Ärmsten immer ärmer, und das ist ja eine Gesellschaft, die dann auseinanderfällt, wo dann, also das ist für mich keine Geschichte, die ich positiv fortschreiben kann, wo ich in 30 Jahren immer noch ein gutes Leben haben werde. Und diese andere Version der Geschichte, wo ich jetzt sage, okay, ich brauche nicht so viel und kann einen großen Teil dieses Vermögens zur Verfügung stellen, dass es was Sinnvolles für die Gesellschaft tun kann, das führt ja im Idealfall in eine Gesellschaft, wo ich dann in 20, 30 Jahren ein viel besseres Leben haben werde. Na, und das, so habe ich das ganz egoistisch auch für mich gedacht. Ich denke ja nicht nur an morgen und irgendwie übermorgen, sondern ich würde ja auch gerne in 20, 30 Jahren noch ein gutes Leben führen.
Es ist interessant, dass du das ausgerechnet egoistisch nennst, ne? Weil in Amerika erleben wir jetzt gerade, dass ein Milliardär sich eine Beteiligung quasi an der Regierung gekauft hat und jetzt dort schalten und walten kann, wie er will. Und das ist ja eine Gefahr, die es womöglich für Deutschland auch gibt. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal bedenken, dass womöglich unser nächster Bundeskanzler und sein Spezi, nämlich Friedrich Merz und Markus Söder, ja beide auch unter die Kategorie der Multimillionäre fallen. Markus Söder ist ja jemand, der auch eine reiche Unternehmerin geheiratet hat, also auch da, glaube ich, ganz gut aufgestellt ist. Merz wissen wir sowieso. Und wenn man sich dann die Wahlprogramme von der CDU anguckt, sieht man ja auch bei den Steuerentlastungen profitieren Besserverdienende und Unternehmen vorzugsweise und die ganzen mittleren oder kleineren Einkommen überhaupt nicht. Und wenn man dann noch bei der AfD guckt, ist es ja noch schlimmer. Da würden die Reichen ja noch mehr profitieren. Was läuft denn da eigentlich schief?
Also da läuft wirklich vieles schief, ne, weil du hast jetzt schon diese drei Parteien genannt. Die FDP gehört ja auch noch dazu. Das ist quasi ein ganzes, also alle Parteien.
Die ignoriere ich mittlerweile, die kommt ja eh nicht mehr weiter.
Es wäre schön, genau, wenn wir in Zukunft dann nicht mehr über die FDP sprechen müssten. Aber dass diese Parteien wirklich hingehen und sagen, wir verteilen von unten nach oben um, also so dreist muss man erstmal sein in der heutigen Situation. Und dann der Mitte der Bevölkerung zu erzählen, also ne, dass Leute heute Angst haben vor sozialem Abstieg, ist total berechtigt, weil was gerade passiert ist ja, die Reichsten werden immer reicher, die Wirtschaft wächst nicht, irgendwo muss das Geld herkommen. Das heißt, Menschen haben weniger, also es ist nicht so, dass heute Leute ihren Kindern sagen können, du wirst mal besser als ich haben, sondern es ist davon auszugehen, dass es andersrum sein wird, wenn man, ich sag mal, aus der Mittelschicht kommt, aus der echten Mittelschicht und nicht aus der, zu der Merz sich vielleicht zugehörig fühlt. Und dahin zu gehen und zu sagen, wir verteilen von unten nach oben um und erzählen den Leuten in der Mitte noch, dass die Menschen, die ganz unten stehen, das Problem sind, das finde ich wirklich unerträglich. Das ist so ein, also finde ich, verachtungswürdiger Populismus, so ein ganz gezieltes Schüren von Ängsten. Und das dann noch in Kombination mit dieser Strategie, dass man vielleicht sagt, so jemand wie Habeck könnte ein Konkurrent sein, wir hauen mal gegen die Grünen, wir hauen nicht gegen rechts, sondern wir hauen auf die Grünen, weil da haben wir Angst, dass jemand mehr Stimmen bekommen könnte als wir. Also da wird die Demokratie und die Gesellschaft so hinten angestellt, hinter jeden Anstand und jede Vernunft. Also ich finde das sehr schwer zu ertragen, muss ich sagen. Da fällt mir sehr schwer, solchen Menschen irgendeinen Respekt entgegenzubringen.
Hey, du zeigst in deinem Buch ja auch ziemlich eindrücklich auf, dass die reichsten 5% der Deutschen mehr besitzen als die übrigen 95% zusammen. Und dass diese extreme Ungleichheit eben auch zu unglaublich viel Ungerechtigkeit führt. Und trotzdem habe ich so den Eindruck, scheint das ja niemand groß zu stören oder aufzuregen. Wenn ich mir gerade die politischen Debatten anschaue, gerade jetzt rund um den Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen und ja auch ausstrahlen, dann scheint das Thema Migration oder dass die Bürgergeldempfänger viel zu viel Geld bekommen, alles andere zu überdecken. Und ich finde das schräg. Lassen wir uns da nicht auch von diesen Themen komplett ablenken, damit bloß nicht auffällt, dass die Reichen immer reicher werden?
Es ist ja Teil dieser strukturellen Ungleichheit. Also du hast ja vorhin schon gesagt, was im Grundgesetz steht, zu Eigentum verpflichtet. Was in Wahrheit passiert ist, dass ja auch viele sehr reiche Menschen ihr Eigentum einsetzen, um daraus Lobbyismus zu finanzieren, um ganz gezielt Narrative in der Gesellschaft zu verbreiten, die irreführend sind. Also die Menschen zum Beispiel Angst machen vor Migration oder auch Angst machen davor, dass vielleicht Arbeitsplätze verloren gehen, wenn man Reiche besteuert. Da gibt es ganz viele solcher Narrative, die halt sehr gezielt verbreitet und gestreut werden. Und Politiker, die aufgreifen, machen sich natürlich mitschuldig. Und das war aber ehrlich gesagt auch einer der Ausgangspunkte für die Arbeit an dem Buch, diese Frage von, also ich finde es sehr offensichtlich, dass wir ein Anliegen haben, wo eigentlich 90 bis 99% der Menschen sagen sollten, stimmt, wir wollen, dass es fairer wird, dass Einkommen aus Leistung, aus Arbeit niedriger besteuert wird als Einkommen, für das keine Leistung stattgefunden hat, aus Erbschaft, aus Spekulation, aus Immobilienverkäufen und so weiter. Also eigentlich sollte es eine große Mehrheit geben, die da eine Veränderung will. Und das muss man erstmal schaffen, dass man einen großen Teil dieser Gruppe von, sagen wir mal, 90% das Gefühl gibt, du stehst auch auf der Seite dieses ein bis maximal 5%, die davon profitieren gerade.
Aber hast du eine Erklärung dafür, warum wirklich so viele Menschen sich für dieses Thema augenscheinlich nicht interessieren und es da keinen Aufschrei gibt, sondern sogar dann viele sofort sagen, wenn das Thema kommt, ja hier, wir müssen das Geld kürzen bei den Bürgergeldempfängern, das sind ja 40 Milliarden, die kriegen, dass jeder sofort zustimmt, nickt, ja, das hört sich ja unheimlich viel an, die müssen auf jeden Fall weniger bekommen, oder das Thema Migration, ich kann es bald nicht mehr hören, aber weil es für mich Wahnsinn ist, was da passiert. Hast du da eine Erklärung dafür, warum eigentlich viele, viele, viele Menschen da nicht massiv auf die Barrikaden gehen, weil sie eben auch begreifen, dass das extrem ungerecht ist, was da gerade abgeht?
Also ich habe da schon ein paar Erklärungsansätze, weil ich es eben auch, ich fand es erstmal sehr unverständlich, genau wie du sagst. Und natürlich finde ich es auch unanständig, wenn Politik gemacht wird mit Vorschlägen, die ja teilweise auch gar nicht von unserem Grundgesetz gedeckt sind. Und den Leuten dann zu erzählen, dass da jetzt irgendwie Milliarden an Einsparungen zu holen wären, obwohl man genau weiß, dass es nicht stimmt, dass es nicht machbar ist, ist einfach, also ich finde es wirklich schwer zu ertragen. Und gleichzeitig zu wissen, dass jedes Jahr in Deutschland ungefähr 400 Milliarden Euro steuerfrei aus einer Generation in die nächste übergeben werden und davon ja, also gerade bei den sehr großen Vermögen ist es wirklich steuerfrei. Wir haben nur 1 bis 2 Milliarden pro Jahr, die an Erbschaftssteuer im Bundeshaushalt landen. Also da ist viel mehr Geld zu holen, also um ein Vielfaches mehr als bei diesen, bei Sozialleistungen zum Beispiel. Und das nicht zu thematisieren, ist meiner Meinung nach wirklich Populismus. Also man sucht sich einfach die Themen, die sich gut verkaufen lassen, womit Angst gearbeitet werden kann. Und beim Thema Erbschaft ist es ja so, dass gerade so Populisten wie Markus Söder ja immer rumrennen und dann den Leuten erzählen, das Häuschen der Oma soll euch wegbesteuert werden. Markus Söder, ne, würde ja am liebsten die Erbschaftssteuer ganz abschaffen, obwohl in der bayerischen Verfassung steht, dass die Erbschaftssteuer dafür da ist, das Anhäufen von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Das steht da wortwörtlich so. Das scheint er nicht zu wissen.
Oh, das wusste ich bisher auch noch nicht. Das muss ich mal nachschauen. Das ist echt interessant.
Genau, aber er ist natürlich, er profitiert da selber davon, das hast du eben gerade schon gesagt. Er ist natürlich, redet nur mit Menschen, die davon profitieren und tut natürlich und ist halt ein Populist. Also versucht den Leuten zu erzählen, dass er auf ihrer Seite steht, obwohl er natürlich eine ganz eigene Agenda hat, die überhaupt nichts mit der Mehrheit zu tun hat. Und also nochmal zu deiner Frage zurück, warum funktioniert es so gut? Also ich komme zunehmend zu dem Schluss, dass halt wirklich, ich meine, ganz viel Politik wird dadurch gemacht, dass wirklich Politiker sich nicht überlegen, was wäre gut, sondern irgendwelche Kommunikations- und Wahlkampfstrategen ihnen sagen, mit welchem Thema kannst du punkten und Wählerstimmen sammeln. Ne? Ein Söder interessiert sich ja überhaupt nicht für Inhalte, sondern vor allem dafür, gewählt zu werden, neben vielleicht seinen eigenen finanziellen Interessen. Und wenn ihm dann jemand sagt, hier, guck mal, wir können Erbschaftssteuer mit so einem Angstnarrativ verbinden und den Leuten, also da ist ja dann das Häuschen der Oma und die ausländischen Investoren, ne? Das ist ja so ein richtig nationalistisch rechtes Narrativ, dass da irgendwelche gefräßigen ausländischen Investoren kommen und Immobilien kaufen. Dabei ist die Wahrheit ja, dass die meisten Immobilien in Deutschland, ne, die gehören irgendwelchen Erben und irgendwelchen Milliardärserben und irgendwelchen Immobilienfonds, in denen wiederum die Milliardärserben ihr Geld reinstecken. Also diese Angst, die da geschürt wird, hat überhaupt keine Grundlage, aber sie funktioniert halt. Man kriegt Leute damit getäuscht im Grunde genommen.
Mal ganz davon abgesehen, dass man Gesetze entsprechend ausgestalten kann, so dass es entsprechende Grenzen gibt. Aber du schreibst ja auch in deinem Buch, ich zitiere mal, weil ich es wirklich schön finde, als prägnanten Satz, die große Ungleichheit in Deutschland sorgt dafür, dass ein grundlegendes Versprechen der Demokratie nicht eingehalten wird, dass vor dem Gesetz alle gleich sein sollen. Ich glaube, da ist ja genau mittlerweile der Knackpunkt. Und es gibt ja Studien, die jetzt auch sagen, dass immer mehr Menschen in Deutschland arm bzw. armutsgefährdet sind. Das geht ja auf weit über 20% der Bevölkerung hinaus. Und du schreibst dann auch, Demokratie setzt eben Chancengerechtigkeit voraus. Und da passt ja sehr gut eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2023 dazu, die ebenfalls schon festgestellt haben, Armut gefährdet die Demokratie. Und könnte es jetzt sein, einfach mal so als Idee, weil das kommt in deinem Buch auch vor, dass so eine Obergrenze für Vermögen da etwas ausrichten kann? Wäre das zum Beispiel ein gangbarer Weg?
Also ich finde das als politisches und gerade als moralisches Konzept total sinnvoll, darüber zu reden, ab wann ist es eigentlich zu viel, ab wann hat jemand zu viel Konsummacht, zu viel wirtschaftliche Macht, zu viel politische Macht durch sein Vermögen. Es ist jetzt nicht durch unser Grundgesetz wirklich gedeckt, dass man dann sagt, das Vermögen oberhalb dieser Grenze wird irgendwie weggenommen oder enteignet. Das wäre nicht möglich. Aber was es ja schon in der Geschichte gegeben hat, also jetzt zum Beispiel auch in den USA, hat man vor 100 Jahren ungefähr mal gesagt, Mensch, da ist ein Mann so reich geworden, der ist eine Gefahr für die Demokratie. Wir richten mal einen Spitzensteuersatz an, der eigentlich nur für diesen einen Mann gedacht ist. Der ist so hoch, dass der ein bisschen ärmer wird. Sowas geht und sowas finde ich total sinnvoll.
Du hast ein sehr schönes Beispiel in deinem Buch mit diesen, wo du pro 100.000 Euro einen roten Punkt gesetzt hast und dann geschrieben hast, also das eine Vermögen passt auf eine Seite und das Vermögen einer einzigen Familie in Deutschland, die der Name du jetzt nicht genannt hast, ich glaube, die haben das auch mal erklärt, dass man sie nicht nennen darf, da schreibst du, dass dafür 200 Seiten des Buches mit roten Punkten gefüllt sein müssten. Das zeigt ja schon, wie extrem das ist. Also ich glaube, das sind 90 Milliarden, oder habe ich das richtig im Kopf?
Genau, auf der nächsten Forbes-Liste werden sie dann hoffentlich mal draufstehen mit 80 oder 90 Milliarden, denke ich. Das ist ja auch absurd, dass wir gar nicht wissen, wer die Reichsten sind in Deutschland.
Ja, da gibt es gar keine wirklichen Möglichkeiten, das nachzuvollziehen, ne? Wobei interessant ist, ich habe auch einen Artikel gelesen, dass während der Energiekrise hauptsächlich die extrem Reichen natürlich wieder verdient haben, natürlich auch hier in Deutschland, da nämlich viele Reiche dann eben auch Aktien von Öl- und Gasunternehmen besitzen. Und jetzt kommt ja eigentlich der Clou, damit wächst ja ganz nebenbei deren CO2-Fußabdruck ja schier ins Unermessliche, weil wenn ich in solche Sachen investiere, dann habe ich ja, ne, da kann ich ja noch so viel Strom ausstellen, wie ich will, oder mal ein Elektroauto fahren, da habe ich ja direkt mehrere 100 Tonnen CO2-Fußabdruck bei der Kohle, die da investiert wird. Und auf der anderen Seite haben eben, wo eben so 1-2% der Bevölkerung von profitiert haben, hat über die Hälfte der Bevölkerung aufgrund hoher Teuerung und dergleichen, hat es noch mehr zu mehr Ungerechtigkeit geführt. Gibt es da Möglichkeiten, in Zukunft was zu verändern? Aber es geht ja wahrscheinlich nur darüber, dass es stärker ins Bewusstsein der Menschen kommt, oder?
Also das denke ich eben auch. Wir sind ja eine Demokratie und im Grunde, wenn wir Mehrheiten organisieren, können wir auch Gesetze ändern und können solche Ungerechtigkeiten auch abstellen. Und ich habe schon bei vielen dieser Themen das Gefühl, dass Menschen es einfach nicht auf dem Schirm haben. Also jedem, dem man erzählt, dass wer 3 Wohnungen erbt, Steuern bezahlen muss und wer 300 Wohnungen erbt, keine. Jeder findet es ungerecht. Das kann man niemandem vermitteln. Und so solche Gesetzesänderungen sind halt so im stillen Kämmerlein ausgearbeitet und dann so umgesetzt worden, dass es da keinen Aufschrei gab. Aber das kann man ja auch wieder ändern. Da gibt es ganz viele Beispiele. Und auch, dass dieser unglaubliche Konsum, also wir haben ja wirklich extrem reiche Menschen, die mehr CO2 verursachen als Millionen von Menschen zusammen. Also das kann man natürlich sanktionieren. Und dass Menschen so reich sind, dass ihnen nichts Blöderes einfällt, als sich eine riesige Yacht zu kaufen oder mit dem Privatjet durch die Gegend zu fliegen, ist ja ganz offensichtlich was eigentlich nicht so sein sollte. Und es ist ja auch belegt, dass dieses Verhalten wiederum bei anderen Teilen der Bevölkerung auch dazu führt, dass sie dann diesem Lifestyle nacheifern, weniger bereit sind, zu verzichten. Und ich finde, das ist auch ein ganz großes Problem in unserer Debatte, dass ja immer den Leuten, die am wenigsten machen können, auch noch das Gefühl gegeben wird, sie machen eigentlich alles falsch. Ne? Wir sind Leistungsgesellschaft, du bist arm, also hast du irgendwas falsch gemacht. Oh, wir haben Klimakrise, es wird immer wärmer. Wie du konsumierst noch, hast einen Fernseher und ein Auto, du hast alles falsch gemacht. Jetzt guck doch mal, wie du das ändern kannst. Dabei haben ja, also der größte Teil der Menschen, natürlich sollte man immer nachdenken, wie man konsumiert, aber eigentlich die Macht, was zu verändern, haben ja andere. Ja, da müssen wir wirklich auf das reichste Prozent gucken. Die können wahnsinnig viel verändern.
Jetzt hast du gerade so ein Stichwort gegeben, Leistungsgesellschaft. Wir müssen wieder mehr leisten, haben wir wieder gehört. Jetzt überlege ich mir gerade, wenn so eine Pflegekraft jetzt statt 12 Stunden 15 Stunden am Tag arbeitet, leistet sie ja mehr und dann ist sie ganz bestimmt in 3 Jahren Millionär oder so.
Auf jeden Fall, genau.
Genau, das heißt, also allein dieser Punkt, wir müssen mehr leisten, wem dient er denn in Wirklichkeit dann?
Genau, das ist vielleicht zu der Pflegekraft, kann man noch sagen, wenn sie so wie Markus Söder einfach eine Millionärin oder Milliardärserbin heiratet, dann kann sie natürlich in 3 Jahren auch mit 15 oder 5 Stunden Arbeit zur Millionärin werden. Aber der Teil wird dann immer nicht dazu gesagt, sondern es wird eben immer behauptet, jeder kann es mit Leistung schaffen. Und ich bin auch so aufgewachsen, ganz ehrlich. Und
ich auch, natürlich absolut.
Genau, für jeden, der das Gefühl hat, was geschafft zu haben, ist es ja auch eine schöne Selbstbestätigung, dann eben zu sagen, Mensch, es hat vor allem mit Leistung zu tun. Und ich finde aber, wenn man sich dann die Zahlen anguckt zur sozialen Mobilität in Deutschland und wie, also allein schon zu verstehen, dass unsere Wirtschaft nicht wächst, pro Jahr 400 Milliarden Euro vererbt werden und aus Spekulation und Aktiengeschäften wahnsinnig viel Vermögen ständig entsteht, ist ja schon klar, dass man aus Arbeit fast nichts aufbauen kann. Wo soll das denn herkommen? Ja, irgendwo müssen die Renditen ja herkommen, die durch die Menschen erwirtschaftet werden, die nicht dafür arbeiten. Aber man muss sich damit halt erstmal auseinandersetzen. Und dieses Leistungsnarrativ nützt natürlich denen vor allem, die den Status quo aufrechterhalten wollen. Also wenn ich als Milliardärserbe geboren werde, ist es natürlich total super, wenn alle glauben, wir sind eine Leistungsgesellschaft.
Aber die glauben ja auch selber, dass sie also sehr viel Leistung bringen, weil das sieht man ja an dem vielen Geld, was sie haben. Da wird ja Leistung mit Geld gleichgesetzt. Und wenn dann jemand eben nicht aus der Pötte kommt, ja, leistet er halt nichts, sonst hätte er ja mehr Geld. Es ist ja auch irgendwie so ein seltsames Denken.
Und das ist aber auch eine Sache, also das hoffe ich, dass ich das noch erlebe, dass sich diese ganzen Begriffsvereinnahmungen, dass sich das mal wieder ändert, weil wir haben, wir wollten nicht über die FDP reden, aber da wird ja zum Beispiel auch so ein Freiheitsbegriff, also das Wort Freiheit wird missbraucht für eine Ideologie, die nichts mit Freiheit zu tun hat. Also mein Verständnis von Freiheit ist das Gegenteil von dem, wofür die FDP steht. Und auch mein Verständnis von Leistung, also Leistungsträger, wenn Merz oder Lindner darüber reden, ist ja jemand, der viel Geld erbt und das dann irgendwie weiter vermehrt, indem er ein Family Office irgendwie Anlagen kaufen lässt. Das ist nicht mein Verständnis von Leistung. Und wir haben ja auch in der Corona-Krise gesehen, dass die Bevölkerung, glaube ich, nicht Investmentbanker und Erben für Leistungsträger hält, sondern eher die Menschen, die wichtige, schlecht bezahlte Berufe machen.
Aber du schreibst auch in deinem Buch, wir sollten vielleicht besser mal für die Lufthansa klatschen und den anderen mehr Geld geben, ne?
Da wäre ich dabei, genau, dann würde ich auch gerne mit Griff ganz erklären.
Aber ich hab heute einen schönen Begriff gelesen in Bezug auf die FDP. Da stand, die sind nicht nur technologieoffen, die sind auch haltungsoffen. Insofern passt das, glaube ich, ja ganz gut.
Das stimmt, genau. Haltungsoffen gefällt mir auch. Und da steckt ja viel drin. Ich glaube, dass die meisten Leute sich ja auch gar nicht vorstellen können, wo eigentlich Vermögen herkommt und wie auch Vermögen erwirtschaftet wird. Keiner kann sich vorstellen, was irgendwie in der City of London vorgeht, wenn mit Hochfrequenz-Trading Milliarden verdient werden, indem einfach nur Währungen hin und her verkauft werden. Das können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen. Und ich glaube, dass die meisten Leute das schon ungerecht fänden, wenn sie wüssten, wie viel Geld mit so einer sinnlosen Tätigkeit verdient wird, was ja überhaupt keinen Wert schafft, sondern einfach nur abschöpft. Also ist unser Finanzmarktkapitalismus ja leider, dass vor allem halt die viel verdienen, die überall Wert abschöpfen, ohne welchen beizutragen. Aber das ist halt wahnsinnig abstrakt und sehr weit weg von der Lebensrealität der meisten Menschen. Deswegen wird da kaum drüber gesprochen.
Ich habe heute noch im Zeitartikel gelesen, war ein Interview mit dem Elitenforscher Michael Hartmann, der sagt, wir müssen eine Wirtschaftspolitik machen, die den unteren 60% der Bevölkerung viel stärker zugutekommt. Und das ist keine Aufgabe nur für die Linke, sondern für die gesamte Politik. Er findet dann auch, dass er durchaus mehr Steuern zahlen könnte. Also ich glaube, das ist ja auch in deinem Sinne zum Beispiel auf sein Aktiendepot. Das ist ja auch so ein Thema hier in Deutschland, wo sich keiner rantraut. Ne? Erbschaftssteuer hatten wir gerade schon, aber auch Vermögensteuer oder Kapitalertragssteuer ist ja alles IGIT. Darf man ja nicht machen, weil dann angeblich alle abwandern. Würde das so passieren?
Ja, das ist ja neben dem Arbeitsplatzverlust eigentlich das beliebteste Angstnarrativ, das von der Lobby des großen Geldes immer bemüht wird, Abwanderung. Dabei gibt es auch viele Studien inzwischen, die zeigen, dass das einfach nicht passiert. Also Abwanderung im großen Stil, wenn Vermögenssteuern eingeführt werden, finden nicht statt. Es gibt natürlich immer Einzelfälle. Es kommt auch dazu, dass wir in Deutschland, wir haben ja eine Wegzugbesteuerung, also es ist gar nicht so einfach, seinen Steuersitz woanders hin zu verlegen. Und die Schweiz, das Steuerparadies, hat ja sogar eine Vermögenssteuer. Also es gibt auch nicht mehr, es gibt natürlich immer Steueroasen. Und wer viel Energie mitbringt, findet natürlich immer Helfer, die ihm ermöglichen, Steuern zu vermeiden und zu optimieren. Und was mir aber in dieser ganzen Diskussion wirklich total fehlt, ist halt so eine positive Vision. Also wir reden immer nur über Verzicht hier oder Verzicht da, dem einen was wegnehmen, dem anderen was wegnehmen. Für mich ist halt klar, wenn wir jetzt mal hingehen und dieses ganze Vermögen, das da rumliegt als Erbschaft und jetzt irgendwie weitergeschleppt wird in Form von fossilen Geschäftsmodellen, wenn wir hingehen und das ein bisschen stärker besteuern, ist es ja nicht so, dass der Staat das dann nimmt, um das im Kachelofen zu verbrennen oder irgendwelche Beamtengehälter zu verdoppeln, sondern das ist ja Geld, das wieder reinvestiert werden kann in die Gesellschaft, in eine zukunftsfähige Wirtschaft, die wir ja alle brauchen, um hier in 20 Jahren noch Wohlstand zu haben. Also die jetzt Besitzstandwahrung machen wollen, die diese alten Modelle schützen, ist ja nicht so, dass das uns langfristig irgendwo hinführen würde, wo hier noch der gleiche Wohlstand wäre wie heute, sondern das ist ja ein Modell, das jetzt ein paar Menschen noch reicher macht, das aber langfristig viel weniger Wohlstand für uns alle bedeuten wird.
Ja, das ist auch immer wieder faszinierend, wenn über Steuern geredet wird, dass ja jeder von den Steuern im Grunde profitiert, ne, von den Straßen, der Infrastruktur, Theatersubventionen, ach was weiß ich nicht alles, aber es trotzdem gemeckert wird. Und ich fand das damals schon ganz interessant, dass ich mein Buch Sinnstifter geschrieben habe, da hatte ich ja Detlef Lohmann von Allsafe drin und der sagte ganz klar, ich zahle gerne Steuern. von dem Geld, was ich verdiene, zahle ich gerne den Steuersatz, der dafür angesetzt ist, weil ich weiß, das ist meine Art, dann auch der Allgemeinheit das zurückzugeben, was ich ja auch ein Stück weit durch sie verdiene. Und ich fand diesen Ansatz einfach auch sehr bemerkenswert, weil man das ganz, ganz selten von einem Unternehmer hört.
Ja, es gibt zum Glück ein paar. Und also gerade auch in der Unternehmerschaft hört man schon oft auch so dieses staatsfeindliche fast schon Narrativ. Der Staat macht alles falsch, gibt sein Geld ganz schlecht aus. Und ich glaube, einerseits ist es immer kritisch, Macht kritisch zu hinterfragen. Also, dass man hinterfragt, ob Politiker ihren Job gut machen, ist, glaube ich, sinnvoll in der Demokratie. Na, weil Staaten können ja auch nicht im Sinne ihrer Bürger agieren. Aber grundsätzlich diesen Staat zu hinterfragen und zu sagen, es ist nicht gut, Steuern zu zahlen, halte ich für ein sehr gefährliches Narrativ, was auch wiederum mindestens 90, vielleicht 99% der Menschen schadet. Weil, wie du sagst, dieser Staat ist ja dafür da, um die ganze Infrastruktur zu finanzieren. Na, wir wollen alle gute Schulen, wir wollen eine gute Infrastruktur auf der Wirtschaft stattfinden kann. Gerade die großen Unternehmen nutzen diese Infrastruktur ja auch viel mehr als alle anderen, profitieren davon, versuchen dann Steuern zu vermeiden, was ja immer bedeutet, dass ich den Menschen, die ihre Steuern bezahlen, eigentlich was aus der Tasche klaue, was ich bezahlen müsste. Und was mir zunehmend auch immer klarer wird, was ich wichtig finde, ist auch Unternehmern, die jetzt nicht als Milliardärserben geboren werden, mal klarzumachen, dass sie auch eigentlich in einem total unfairen Wettbewerb stehen. Na, weil die zahlen ja oft ihre fairen Steuern als Unternehmen und als Mensch und müssen dann konkurrieren mit Firmen, die viel größer sind, ne, wo Menschen das alles erben, kaum Steuern bezahlen, wo die Firmen vielleicht auch viel mehr Mittel haben, Steuern zu vermeiden. Also ich finde, es muss einfach mehr Menschen klar werden, dass wir alle profitieren würden, wenn wir da auch für eine dynamischere Wirtschaft sorgen würden mit mehr Wettbewerb.
Und es ist vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt mal an Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt vielleicht schon mit hochrotem Kopf und vor Aufregung hier sitzen und bald platzen und denken, der Klein, der will uns die ganze Kohle wegnehmen. Nein, will er gar nicht. Das ist nämlich das Spannende an dem Buch und das schreibt er auch da drin. Korrigiere mich, aber ich glaube, dass so habe ich es gelesen. Du willst ja gar nicht jetzt allen was wegnehmen. Und da geht es auch nicht um Kommunismus oder dass alles gleichgeschaltet wird, sondern es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, Ungleichheit, ja, wie soll ich das sagen, Ungleichheit wegfallen zu lassen. Und Ungleichheit ist eben entstanden durch extremen Reichtum. Es geht wirklich um extremen Reichtum, dass man hier etwas abschöpfen kann. Und der Witz an der Geschichte wäre, die würden es ja gar nicht mal merken. Wenn ich jetzt 40 Milliarden habe oder ich sage einfach mal salopp 30 Milliarden, wo ist da eigentlich noch der Unterschied? Was kann ich mir für diese 10 Milliarden mehr kaufen, als ich nicht ohnehin schon habe? Und das finde ich eigentlich das Schöne an deinem Buch auch, dass das ja im Grunde schon sehr ausgleichend geschrieben ist. Es geht nicht darum, wir müssen jetzt alles komplett verteilen, jeder soll so viel kriegen, sondern es geht darum, die Ungerechtigkeit muss zu Ende sein. Das habe ich so richtig gesagt? Also dass wir vielleicht so den einen oder anderen Zuhörer jetzt ein bisschen runterkühlen.
Genau, danke dir. Das ist auch echt ein wichtiger Punkt. Es geht ja überhaupt nicht um Gleichmacherei. Also die meisten Menschen finden es total gerecht und auch angemessen, dass es Unterschiede gibt. Und es wird immer Menschen geben, die reicher und Menschen, die ärmer sind. Das ist total richtig, wie du sagst. Und mir geht es nur eben darum zu sehen, dass so ein extremes Maß an Ungleichheit, wir sind in Deutschland ja, wir sind viel näher an einer Gesellschaft, wo eine Person alles besitzt, als an der Version, wo alle das Gleiche besitzen. Ne? Das muss man sich immer klar machen. Wir sind viel näher an diesem Extrem, wo dann eine einzige Milliardärserbin alles besitzt und alle anderen 0 Euro. Und das ist einfach auf Dauer, das funktioniert nicht. Das ist für uns alle eine schlechtere Gesellschaft. Und auch um das Beispiel nochmal aufzugreifen, diese Milliardärserbin oder der Milliardärserbe, der 10 Milliarden mehr hat, vielleicht weil er keine Erbschaftssteuer bezahlt, was macht er denn mit dem Geld? Der kauft sich dann zum Beispiel Immobilien. Dadurch werden die Immobilien für alle teurer. Seine Rendite kommt dann daraus, dass du eine höhere Miete bezahlst oder einen teureren Kaufpreis für deine Immobilie. Also es ist ja nicht so, dass dieses Geld irgendwo im luftleeren Raum stattfindet, sondern dieses Geld wird dann ja wieder eingesetzt. Es steckt dann in klimaschädlichen alten Geschäftsmodellen, wird vielleicht in den Immobilienmarkt gepumpt. Also man kann das immer ganz gut nachzeichnen, dass dieses Rückverteilen in die Gesellschaft, also man besteuert das, es fließt zurück in die Gesellschaft. Auch neue Menschen können mal durch Arbeit Vermögen aufbauen und eben nicht alles wird schon durch Geburt verteilt. Das heißt ja überhaupt nicht, dass alle gleich sind, sondern es heißt eben genau, dass es wieder mehr um Leistung geht, dass Menschen sich was aufbauen können.
Ja, ich werde auch immer ganz böse angeguckt, wenn ich mal Leuten sage, die so sagen, ich habe ja in Aktien investiert und ich dann manchmal so sage, naja, du weißt schon, dass dann, damit du deine Dividende kriegst, auch manchmal Leute arbeitslos werden. Ist dir das eigentlich bewusst? Nein, darum geht's ja gar nicht. Das ist so wie mit den Immobilien, ne? Wenn man Immobilien kauft, ja, irgendeiner muss die Mieten zahlen, sonst habe ich ja keine Rendite. Darum geht's ja. Und es arbeitet dann nicht das Geld, sondern es arbeiten die Menschen, die die Miete bezahlen müssen, sondern die eben, oder es stehen eben Leute auf der Straße. Aber ich würde mal gerne jetzt zu einem anderen Thema wechseln. Und zwar, das hast du auch in dem Buch sehr schön beschrieben, es gibt ja auch durchaus so noch andere Themen, die angesprochen werden. In der Startup-Szene gibt es Einhörner und Zebras. Müssen wir gleich mal kurz klären, was das sind. Aber du wurdest aus dieser Ecke auch schon mal so als Kommunist bezeichnet und sogar mit Stalin verglichen. Da haben wir jetzt so den Übergang von gerade zu jetzt. Was hast du denn da so angestellt, dass das so eine Aufregung gegeben hat?
Also das zeigt ja, glaube ich, auch, was für ein krasses Gedankengut in dieser Welt teilweise zirkuliert. Weil ich glaube, dieser Vorwurf des Kommunismus und der Vergleich mit Stalin, der kam auf einen Artikel, den ich mal geschrieben hatte, wo ich einfach nur mal transparent gemacht habe, wie viel Geld ungefähr pro Jahr mit Venture Capital in Berlin investiert wird in Startups. Und ich hatte mir einfach nur angeguckt, in welche Firmen am meisten dieses Wachstumskapitals, Risikokapitals reingeflossen ist. Und man muss dazu auch wissen, dass viele dieser Fonds, die das Geld investieren, die beziehen auch Mittel aus öffentlichen Geldern. Die kriegen vom European Investment Fund, von der KfW teilweise ihr Geld. Also da fließt auch Geld aus Steuerkassen rein. Das heißt, es könnte auch ein Interesse daran geben, zu sagen, auch eine Gesellschaft sollte da mal mitreden, was eigentlich damit passiert. Und wenn man sich anguckt, welche Firmen dann in Berlin wahnsinnig viel Geld bekommen haben, dann sind das alles Flash-Delivery-Services wie Gorilla, Essensauslieferungs-Services wie Lieferando, so Wegwerfmode-Versender wie Zalando. Also es sind alles Firmen, wo ich jetzt sagen würde, die braucht streng genommen keiner. Und wir reden hier über Summen, die so groß sind, dass man damit in Berlin alles Mögliche hätte lösen können. Man hätte wahrscheinlich irgendwie keine Obdachlosen, müsste man mehr auf der Straße haben, könnte die Wohnraumkrise lösen und tausend andere wichtige Probleme lösen. Weil in Berlin fließen ungefähr 5 Milliarden Euro im Jahr durch Venture Capital in Startups. Und ob das jetzt alles für Flash Delivery Services und Essensauslieferungen ausgegeben werden muss, sei mal dahingestellt. Und die Kritik daran hat dann dazu geführt, dass Menschen eben gesagt haben, das wäre jetzt eine Äußerung, die auch von Josef Stalin kommen könnte, was ich völlig verrückt finde, weil.
Krass, ja.
Genau, weil für mich eigentlich eher die Ideologie, die dahinter steht, so ein totalitärer Anspruch ist. Also das, ich will jetzt nicht selber dann den anderen mit Stalin vergleichen, aber ich finde mich auf jeden Fall in diesem Vergleich echt nicht wieder.
Aber jetzt müssen wir vielleicht nochmal kurz klären, was sind denn in der Startup-Szene Einhörner und was sind Zebras?
Also Einhörner sind in der klassischen Startup-Welt Unternehmen, die relativ schnell es schaffen, auf eine Marktbewertung von 1 Milliarde Dollar zu kommen.
Passiert das oft?
Inzwischen immer öfter. Und als dieser Begriff aufkam, war das noch relativ selten. Deswegen Einhörner, weil die gibt es nur ganz selten. Die sind so zauberhafte Märchengestalten.
Ja.
Genau. Und damals, glaube ich, also mir geht es ja selber so, als wir 2012 Blinkist gegründet haben, hatte ich zum Beispiel noch ein positives Bild von Facebook. Heute ist es für mich ein Unternehmen, das mit den größten Schaden an den Demokratien der Welt angerichtet hat und der auch sehr viel Blut an den Händen hat. Also das ist kein Unternehmen, an dem ich mich mehr orientieren würde. Aber damals wollten alle das Facebook für Hundefutter, das Facebook für sonst was werden. Und erst mit der Zeit kam dann raus, dass viele dieser Firmen natürlich total ungesund wachsen und auch ganz viel Schaden anrichten. Also dieses alte Facebook-Motto, irgendwas und break things, jetzt fällt mir der erste Teil nicht mehr ein. Also dass damit dann Demokratien und Gesellschaften gemeint sind, die man auf dem Weg zu Reichtum zerstören soll, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Genau, und diese Unicorns haben natürlich auch oft dann so eine sehr toxische männliche Führungskultur, muss man sagen. Das ist halt dieses typische Startup-Bro-Ding, wofür jetzt auch Elon Musk vielleicht steht.
Wäre ich jetzt nicht draufgekommen.
Ja, und für mich hat das jetzt überhaupt nichts Positives mehr. Ja, und man muss sich auch immer klar machen, woher kommt dieser Wert? Es ist ja nicht so, dass diese Firmen wirklich aus eigener Leistung heraus einen riesigen Wert schaffen, sondern die gehen an den Finanzmarkt, werden dort mit der Hilfe von Investoren spekulativ mit sehr viel Geld vollgepumpt und erreichen darüber ihren riesigen Marktwert. Also du findest in Berlin auch Firmen, die haben eine Bewertung von 1 Milliarde, da sind aber dann 700 Millionen Dollar Kapital reingeflossen. Ja, und dadurch kommt dann überhaupt erst dieser Wert zustande. Zebras hattest du jetzt angesprochen, so als Gegenmodell kommt jetzt immer mehr an. Das sind halt eher Firmen, die nicht in diesen Venture Capital Track reingehen, sondern eher klein bleiben, wirklich versuchen, Probleme zu lösen. Auch deswegen, weil sie klein bleiben, mehr auf Kooperation angewiesen sind. Ein Zebra ist ja auch so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen buntes Tier, eigentlich sind es ja nur zwei Farben, aber das soll auch ein bisschen für Diversität und einfach Teams stehen, die nicht nur aus Sebastians und Jürgens und Markusen besteht, wie das sonst halt in der Startup-Welt meistens der
Fall ist. In dem Zusammenhang, wie bewertest du dann eigentlich so eine Sendung wie die Höhle der Löwen? Einfach mal so Interesse halber.
Ich habe mir das noch nie angeschaut, ehrlich gesagt, weil ich dachte, so, dass mein Blutdruck zu hoch steigt, wenn ich diese Typen mir da angucken muss.
Also ist auch schon eine Bewertung.
Ja, also es ist einfach überhaupt nicht mein Bild von Unternehmertum. Und ich finde auch so jemanden wie Frank Thelen, der ja, glaube ich, gerne so ein deutscher Elon Musk wäre. Ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich es echt, ich sage mal, das Gegenteil von inspirierend finde, was so jemand macht.
Okay, aber was müssten wir denn dringend ändern, um in Deutschland wieder so eine innovative Startup-Kultur zu etablieren, die dann eben auch zukunftsfähige Geschäftsmodelle entwickelt, also auch die für die Gesellschaft sinnvoll sind, fürs Gemeinwohl, also letztendlich viel mehr Zebras. Was müsste passieren?
Also es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die nicht nur durch Gier und durch Geld angetrieben sind. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viele super gut ausgebildete Menschen, die die Gesellschaft verbessern wollen und die auch tolle Projekte anschieben von heute. Und was am meisten fehlt, ist der Zugang zu Kapital, meiner Meinung nach. Ja, und deswegen habe ich das ja auch kritisiert, dass irgendwie 5 Milliarden, muss man sich mal vorstellen, in Berlin im Jahr in irgendwelche E-Commerce, Flash Delivery, sonst was Services fließen. Also wenn eine vergleichbare Summe in Social Startups, in Non-Profit-Organisationen, die was besser machen wollen, fließen würde. Und wir haben auch ein paar Beispiele dafür. Es gibt ja Organisationen wie Korrektiv, wie Acker, wie HateAid, die Non-Profit sind und die es geschafft haben, ein bisschen Geld einzusammeln und damit wahnsinnig wertvolle und tolle Arbeit machen. Ja, und wenn wir das verhundertfachen, haben wir natürlich eine völlig andere Gesellschaft. Dann haben wir weniger von diesen Unicorns, die am Ende ein paar Investoren und ein paar Gründer vielleicht reich machen und sonst aber nichts verbessern und haben halt eine ganz andere Gesellschaft. Und das wäre auch mein Anspruch an eine Politik, die jetzt mit einer positiven Vision gestaltet, dass wir sagen, wir wollen zum Beispiel wirklich mehr Leute in unternehmerische Verantwortung bringen, dass Leute ihre Potenziale nutzen können, dass sie auch Zugang zu Kapital haben. Und als ein Aspekt, der mir immer wichtig ist, weil Investoren und Gründer ja immer gerne rumrennen und von ihrer Risikobereitschaft reden. Nun ist aber die ganze Geschichte, dass meistens erstmal der Staat mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern hingeht und die ganz großen Innovationen vorfinanziert. Wir hätten kein iPhone, wir hätten kein Internet, wir hätten keinen Tesla, wir hätten die ganzen Produkte nicht, wenn nicht erstmal mit Steuergeldern hingegangen wäre und die wirklich riskanten Investitionen stattgefunden hätten. Investoren und Gründer kommen immer dann, wenn was kommerzialisiert werden kann. Und deswegen gehört für mich auch zu dieser Vision, zu dieser positiven Vision für eine Politik dazu, eben zu sagen, der Staat geht voraus, nimmt mal große Summen Geld in die Hand, investiert in die klimafreundliche Transition der Wirtschaft. Ja, weil das ist die Rolle des Staates, das ist nicht die Rolle von Investoren. Die kommen erst später.
Ja, passt aber nicht so zum neoliberalen Ansatz wie FDP und was wir seit 40 Jahren hier als Wirtschaftsmodell rumschleppen.
Genau, und von dem wir ja aber auch sehen, wo es uns hingeführt hat.
Ja, genau. Aber in dem Zusammenhang, ne, es wird ja immer wieder gern eben Elon Musk zitiert, was der für ein genialer Gründer ist. Nur gegründet hat er, glaube ich, nie. Ne? Der hat sich in PayPal eingekauft, der hat sich in Tesla eingekauft und Tesla hat nur deshalb funktioniert, weil der Staat dem 500 Millionen in die Hand gedrückt hat, weil er keinen einzigen privaten Investor zu dem Zeitpunkt gefunden hat. Sonst hätte das ganze Thema gar nicht gelaufen. Also da werden dann auch im Nachhinein irgendwelche Geschichten erzählt, die ja so überhaupt gar nicht stimmen.
Genau, und dann fließt halt nichts zurück. Das ist halt auch das Ding. Ja. Der Staat trägt dann immer die großen Risiken mit den Steuergeldern, mit öffentlichen Geldern, kriegt nichts zurück und die Gewinne werden dann alle privatisiert. Und das ist halt, finde ich, kein gutes Modell.
Aber was ja ein bisschen blöd ist und auch eine Schwierigkeit, wenn ich jetzt so ein Unternehmen gemeinwohlorientiert ausrichte und entsprechend wirtschafte, dann werde ich damit ja kaum zum Multimillionär, geschweige denn zum normalen Millionär. Ist das dann nicht für viele eher uninteressant?
Also wir sehen ja schon heute viele Menschen, die genauso ambitioniert und mit gleichem Einsatz für eine Non-Profit oder ein Unternehmen mit Verantwortungseigentum arbeiten, wie andere vielleicht, die Milliardäre werden wollen. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die nicht durch Geld vorrangig motiviert sind. Und natürlich ist es wichtig, dass alle ein Leben in Würde führen können, dass man seine Bedürfnisse befriedigen kann. Und man kann ja auch mit einem Zebra-Unternehmen zum Beispiel, kann man ja auch ein gutes Einkommen erzielen. Das ist ja die Frage, muss ich jetzt Multimillionär damit werden? Und ich finde halt immer wichtig zu sagen, dass also nur in der Gesellschaft, die so ungleich ist wie unsere, werden ja auch, also die Sachen werden immer teurer, ne, weil irgendwelche Leute ihre Renditen mit Immobiliengeschäften verdienen wollen, werden die Immobilien immer teurer, Produkte werden immer teurer, weil Shareholder sich aus den Konzernen Geld rausziehen und so weiter. Das heißt, in der Gesellschaft mit diesen riesigen Unterschieden ist es natürlich schwieriger, mit einem normalen oder okayen Einkommen ein gutes Leben zu führen. Das heißt, auch da wäre es wieder wichtig, dass wir die Unterschiede kleiner machen, weil dann kann ich auch mit einem normalen oder guten Gehalt ein wunderbares Leben führen. Nur wenn ich natürlich ständig in Konkurrenz bin mit Leuten, die irgendwie 10 Milliarden erben und damit irgendwie alles vereinnahmen und teurer machen, ist das natürlich schwieriger.
Und du hast recht, es sind tatsächlich sehr, sehr viele Leute oder Menschen, die ja auch wirklich was fürs Gemeinwohl tun. Ich habe jetzt von meiner Frau die macht so ein Zuversichtsquiz und in ihren Vorträgen und da hat sie eine Frage. Das THW hat ja 90.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was schätzt du, wie viel davon ehrenamtlich sind?
alle, bis auf 50 oder so.
Ja, genau. 98%. Es ist irre, ne, wenn man sich das vorstellt. 90.000 Menschen machen unglaublich tolle Arbeit weltweit auch. Und 98% davon sind Ehrenamtliche. Es sind gerade mal irgendwie 1800 Leute, die so für Verwaltung und sonst Organisation angestellt sind. Das ist eigentlich, ja, ich finde es wirklich spannend. Aber du hast ja auch mittlerweile in neue Unternehmen investiert und hast zum Beispiel neue Narrative gegründet. Und die Headline auf eurer Website lautet, unsere Arbeitswelt braucht ein Update. Finde ich schon einen knackigen Satz. Und ihr wollt mit euren Produkten Menschen ja auch befähigen, eine bessere Wirtschaft zu gestalten. Und dann habt ihr dazu neue Narrative auch als Verantwortungseigentum gegründet. Und ich hatte ja Ende letzten Jahres mit der Katja Morgenthaler, die du, glaube ich, auch kennst, ne, vom Atmo-Magazin, dem Podcast. Die haben das ja mit ihren Mitstreitern ebenso gemacht. Auch das Atmo-Magazin ist als Verantwortungseigentum gegründet. Kannst du da etwas ganz kurz noch über neue Narrative erzählen? Funktioniert der Ansatz? Rechnet sich das für euch? Konntet ihr damit auch zum Beispiel Investoren gewinnen oder habt ihr das alles alleine gestemmt?
Also wir haben gestartet ja mit einem Printmagazin, neue Narrative. Die Idee war ja mit einem Printmagazin, Menschen dazu zu befähigen, eine andere Arbeits- und Wirtschaftswelt zu gestalten. Wir haben dafür anfangs Investoren gewinnen können in Verantwortungseigentum, also InvestorInnen, muss ich korrekt auch sagen.
Und das bedeutet dann aber, dass die im Unternehmen ja nichts zu sagen haben, ne?
Genau, die haben keine Stimmrechte. Wir reden natürlich mit denen, kriegen wertvolles Feedback und Input, aber ich habe das halt vorher in klassischen Gründungen immer so erlebt, du hast halt dann die Eigentümerversammlung, da sitzen dann in der Regel nur Männer, ne, die Gründer und die Investoren, und da werden dann alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Ich fand das immer sehr schwierig, das in meinen, also das so zu verarbeiten, weil für mich die Organisation ist der Ort, wo die Leute sind, die in der Firma arbeiten. Und ich finde, auch dort sollte die Verantwortung liegen und dort sollten Entscheidungen getroffen werden. Und das haben wir mit Verantwortungseigentum so umgesetzt. Also wie gesagt, wir haben InvestorInnen, kriegen von denen Feedback, und es ist auch da wieder keine Enteignung, kein Kommunismus. Die haben stimmrechtslose Anteile, das ist klar geregelt, welche wirtschaftlichen Rechte die haben, nur eben in dem Fall keine Stimmrechte. Und ich finde dieses Modell total überzeugend, weil es halt einerseits, ne, Verantwortungseigentum bedeutet ja, dass wir die Firma nicht verkaufen können. Es findet dieser, also man kann kein Unicorn werden in Verantwortungseigentum. Es ist schlicht unmöglich, weil dieser Riesenwert, der kommt nur durch Spekulation, der kommt nur durch den Finanzmarkt zustande, und von dem sind wir kein Teil. Und das finde ich gesund für eine Organisation. Das erlaubt uns erst, finde ich, unseren Purpose zu erfüllen. Weil sonst, wenn du Teil des Shareholder-Kapitalismus bist, dann kannst du dir irgendeinen hochtrabenden Purpose geben. Du hast am Ende aber immer eigentlich den Purpose, deinen Shareholder glücklich zu machen, indem du seine Rendite maximierst. Und das, also finde ich schwierig. Das ist nicht die Art von Unternehmen, die wir heute brauchen, meiner Meinung nach. Deswegen war das für mich mit Neue Narrative ein Experiment, und das hat, finde ich, super funktioniert. Ich bin da sehr glücklich mit.
Ja, das hat super funktioniert. Ich habe es auch abonniert, auch Nine Spaces, finde ich super. Ja, toll. Immer wieder was zu lernen. Die Links gibt's wie immer in den Shownotes, sage ich aber gleich noch was zu. Aber jetzt trotzdem eins noch. Du warst in diesem Jahr schon im Skiparadies für die Reichen und Schönen in Davos. Also doch.
Letztes Jahr war ich gar nicht, ja.
Also, ich wollte gerade sagen, dann doch so ein bisschen Luxus schnuppern, oder was steckt dahinter?
Also ich war tatsächlich auch auf ein paar Veranstaltungen dort eingeladen und war dann in so einer Doppelrolle. Also quasi einmal mit Fliege auf die offiziellen Veranstaltungen. Nicht ganz, ich habe keine Fliege. Und dann war ich da noch mit Tax Me Now in einer aktivistischen Rolle und bin zusammen mit Marlene Engelhorn und ein paar anderen mit so einem großen Plakat Tax the Rich rumgerannt. Und ich finde ja, Tax the Rich ist keine radikale Forderung, weil das steht so im Grunde in unserer Verfassung drin, dass die Reichen Steuern und auch mehr Steuern bezahlen sollen. In Davos kam das nicht so gut an. Also wir hatten sehr viel Aufmerksamkeit.
Ach, komisch.
Ja, wir wurden auch echt von bis unter die Zähne bewaffneten Polizisten begleitet und teilweise auch sehr gegängelt. Also es war eine merkwürdige Erfahrung.
Hatten die Angst, dass er mit eurem Pappschild irgendeinen Reichen erschlagt, oder weswegen haben die euch so da unter Aufsicht gestellt?
Wir sahen sehr gefährlich aus. Ja. Unsere Sticker wurden konfisziert, die haben sie uns abgenommen.
Echt?
Oh. Ja. Die haben uns wirklich auch eine halbe Stunde bei irgendwie minus 15 Grad auf der Straße gefilzt. Mir sind fast die Füße abgefroren, weil ich nur so dünne Turnschuhe anhatte.
Ach du je.
Also das war kein Spaß.
Also doch kein Luxus. Aber eine sinnvolle Aktion, würde ich sagen. Ne? Also Tax Me Now und Tax the Rich ist absolut sinnvoll. Ja, und da habe ich den Übergang zu meinem Sinnstift. den du noch bekommst von mir. Ich gestehe es jetzt mal, aber du wirst ihn kriegen. Ich habe die Adresse. Und die Erklärung wie immer, ganz kurz, der Sinnstift ist ein Bleistift, der über die Nutzungsdauer hinaus noch Sinnvolles macht, nämlich da ist eine Samenkapsel dran, wenn man die in die Blumenerde steckt und dann gießt. Gießen ist wichtig, kommen kleine hübsche Vergissbeinicht.
Der Sinnstift.
Und zum Sinnstift gibt's eine Frage. Und jetzt bekommst du die Frage, die du anscheinend auch jedem in deinem Buch gestellt hast. Was würdest du mit 1 Milliarde Euro machen?
Also ich würde die gleichen Themen unterstützen, die ich jetzt gerade unterstütze, nur mit deutlich mehr Geld. Und würde bei so einer großen Summe aber auch noch mehr Wert drauf legen, dass das eine Gruppenentscheidung ist. Also die Marlene Engelhorn hat das ja mit ihrem Bürgerinnenrat toll vorgemacht, wie das funktionieren kann, wenn man eine repräsentative Gruppe in Entscheidung oder eine Entscheidung treffen lässt für die Bevölkerung. Das würde ich bei so einer Summe auch machen.
Klare Antwort. Dann die 3 schnellen Fragen zum Abschluss. Bist du eher der Kaffee- oder der Tee-Typ?
Ganz eindeutig Tee.
Da gibt es auch einen Grund für, ne? Kannst du kurz erzählen?
Ja, gerne. Also ich habe früher viel Kaffee getrunken, wie die meisten, und habe rückblickend das Gefühl, das war so meine hyperkapitalistische Beschleunigungszeit. Da brauchte ich dann irgendwie 7 Espresso am Tag. Und ich bin dann irgendwann durch einen Freund zum Tee gekommen, also ein Freund von mir, der auch in Japan war und auch selber mal ein japanisches Teehaus in Berlin hatte, hat mich da so rangeführt und ich habe da eine ganz faszinierende Welt für mich entdeckt und mache auch jeden Morgen mit meiner Freundin so eine kleine Teezeremonie. Wir haben auf Reisen immer so bis zu 10 verschiedene Tees dabei, grüne Tees, Oolongs, weiße Tees, schwarze Tees, alles, was man sich so wünschen kann.
Super. Ja, 2. Frage. Wie wichtig ist für dich denn eigentlich noch Eigentum? Also zum Beispiel der große Wunsch des deutschen Normalbürgers, das eigene Häuschen, das man dann als Opas Häuschen vererben kann.
Also ich bin momentan glücklicher Mieter, beziehungsweise ich bin glücklicher und unglücklicher Mieter zugleich, weil ich 2 Wohnungen habe. Und zwar eine in Berlin, da habe ich eine Vermieterin, die ich noch nie gesehen habe. Also eher so der typische Berliner Horror mit einer ganz schrecklichen Hausverwaltung, die nichts lieber will, als dass man auszieht, dass der Nächste einziehen kann und mehr Miete bezahlt. Das ist eine sehr unangenehme Erfahrung. Und ich habe seit ein paar Jahren noch eine 2. kleine Wohnung auf dem Land gemietet, wo der Vermieter mit dem Haus wohnt. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, kümmert sich um alles und das ist irgendwie so, wie ich mir das vorstelle. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, irgendwann meine eigene Immobilie zu haben. Jetzt gerade, weil ich so viele Sachen mache, wo ich auch Verantwortung trage, will ich gerade nicht die Verantwortung für eine eigene Immobilie haben. Das habe ich momentan, würde ich das nicht gut hinbekommen.
Aber was du da gerade von Berlin erzählt hast, hörte sich so an, als ob das die normale Sache da wäre, dass da sowas passiert.
Genau, das ist die Normalität und das zeigt für mich auch, dass, also ich glaube, die meisten schlechten Vermieter sind irgendwelche Fonds und Vermieter, die so viele Immobilien besitzen, dass es keine persönliche Beziehung mehr gibt. Natürlich gibt es auch zu allem, zu jeder Variante wahrscheinlich ein Gegenbeispiel, dass es auch einen schönen Vermieter im Haus gibt, der kein guter Vermieter ist. Ich hatte jetzt in dem Fall Glück, dass das ganz toll funktioniert und Spaß macht. Ja, und die Situation in Berlin, dass da eine Frau sich irgendwie dick Wohnungen für ein Appel und ein Ei nach der Wende zusammen gekauft hat und jetzt nicht satt werden kann an der Selbstbereicherung, da noch mehr rauszupressen, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die viele kennen.
Da schließt sich der Kreis jetzt mit der Ungerechtigkeit und der Ungleichheit, ne?
Ganz genau.
Ja. Ja, dann die letzte Frage, die 3. Frage. Welches Buch sollten wir deiner Meinung nach unbedingt noch lesen? Also abgesehen von deinem natürlich.
Also ich habe das Buch, das ich jetzt am meisten empfohlen habe in den letzten Jahren, ist 4000 Weeks von Oliver Berkman. Das hat mir irgendwie sehr gefallen, weil ich auch immer so ein bisschen so ein Selbstmanagement und auch Produktivitätsgeek war und das nochmal eine andere Perspektive darauf, so eine eher achtsame Perspektive auf dieses Thema gibt. Und ich habe sonst dieses Jahr, ich habe jetzt das neue Buch von Bergmann, Moral Ambition, fand ich gut, hat mir auch nochmal ein paar Anstöße gegeben. Und ich finde gerade so für die Frage Zukunft der Demokratie fand ich das neue Harari-Buch Nexus auch echt interessant. Ja. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Buchtipps.
Nein, im Gegenteil. Ich lasse mich mal gerne da beraten, inspirieren. Insofern, ich hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht, dass man da was mitnimmt. Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Sebastian Klein, Ex-Millionär, verantwortlich bei dem Medienunternehmen Neue Narrative und Autor von Toxisch Reich, einem Buch, dem ich eine 100%ige Leseempfehlung gebe, denn es ist tatsächlich für mich jetzt schon eins der wichtigsten Bücher 2025. Alle wichtigen Links gibt es in den Shownotes, auch ein Link zu einem besonderen Buchshop, bei dem ihr ein signiertes Exemplar beziehen könnt. gibt es ja nicht überall. Mein Name ist Jürgen Schöntau von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden, werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und wir brauchen mehr sinnstiftende Unternehmen. Unternehmen, die sich der Gesellschaft und dem Gemeinwohl gegenüber verpflichtet fühlen. Denn so können wir viel gegen die zurzeit noch vorherrschende Ungleichheit tun. Allerdings brauchen wir auch eine Politik, die das unterstützt und sich das Geld endlich dort holt, wo es im Überfluss existiert, bei den Superreichen. Es würde allen helfen. Es geht nicht um Neid, es geht ganz einfach um Gerechtigkeit. Und es ist der beste Weg, unsere Demokratie zu schützen. Da haben wir heute viel auch von gehört, von Sebastian Klein, bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht auch weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch wie immer ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und jetzt ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Sebastian, für dieses wirklich tolle und inspirierende Gespräch.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Das freut mich. Dann bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.